Herzlich willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung, deinem Podcast rund um Kooperation und respektvolle Kommunikation für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Und ein Thema, über das ich mir wirklich seit langer Zeit Gedanken mache, ist: Wie kommen wir zu mehr Zusammenarbeit auf der Baustelle? Ich bin nicht umsonst oder habe nicht umsonst den Weg eingeschlagen, Trainer für Kooperation zu werden. Das heißt, das ist ein wichtiges Thema für mich. Und aus meiner Sicht gibt es ein Element oder eine Handlung für jedes Projekt, in egal welche Vertragsart ich gewählt habe, ob ich einen VOB 2110er Vertrag oder einen Allianzvertrag oder einen IPA, völlig egal, das eignet sich für jegliche Art der Projektabwicklung. Und wenn ich dieses Element einsetze, bin ich meiner Meinung nach schon ein gutes Stück mehr in Richtung Kooperation unterwegs, als wenn ich dieses Element nicht einsetze, und ich rede von einer kooperativen Projektbegleitung. Und genau darum soll es in diesem Podcast gehen. Leonidas, der heute noch einmal zum zweiten Teil zur Verfügung steht. Den ersten Teil haben wir ja ganz, ganz spannend über das Thema Spiritualität auf der Baustelle gesprochen. Und nachdem der Leonidas das ja auch sehr intensiv betreibt, genauso wie ich, haben wir gesagt, wir hängen einen zweiten Podcast dran und sprechen einmal über das Thema Projektbegleitung, kooperative Projektbegleitung. Warum, wieso, was ist der Mehrwert, was für Elemente gibt es, wie sollte das aufgesetzt werden? Wir haben uns da gemeinsam schon sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, um unsere eigenen Erfahrungen jeweils abzugleichen. Also da ist ganz, ganz viel Wissen. Du bekommst da ganz, ganz viel Wissen jetzt in diesen nächsten 30, 35 Minuten mit. Freu dich drauf, und Leonidas, herzlich willkommen. Danke für deine Zeit.
Ja, herzlich willkommen. Danke. Freue mich.
Leonidas, für die, die den ersten Teil nicht gehört haben, ganz kurze Vorstellung deinerseits. Du kommst aus der Baubranche, du bist Bauingenieur, Mediator, ganzheitlicher Coach, mittlerweile seit 20 Jahren in der Bauwirtschaft tätig, warst lange für einen großen Konzern, für eine Spezialtiefbaufirma. Wir haben es im ersten Teil nicht genannt. Ist kein Geheimnis, aber nennen wir es auch im zweiten Teil nicht, machen wir ein bisschen ein Mysterium draus. tätig. Und hast dem dann eben den Weg, den Rücken gekehrt und bist so in die Selbstständigkeit gegangen. Mittlerweile machst du Raumschafferer KG und kümmerst dich eben um Projekte, kümmerst dich um Menschen und kümmerst dich auch um Bauplätze, Gebäude, Räume und so weiter. Passt! Das mal zu deiner Vorstellung. Und meine erste Frage an dich wäre, lieber Leonidas, was bedeutet denn dieser Begriff? Ich habe den jetzt einfach mal in den Raum geschmissen, ja, kooperative Projektbegleitung. Was bedeutet das für dich, ohne jetzt gleich zu tief in die einzelnen Elemente hineinzugehen? Das werden wir dann im Laufe des Gesprächs noch eingehend erörtern. Aber einfach mal, was heißt denn das? Was ist eine kooperative Projektbegleitung?
Ja, vielleicht zerpflückt man das Wort gleich. Kooperation Gerne. Und Projektbegleitung. Also was geht's? Wenn man das Zentrum Projekt, es geht um Bauprojekte. Also es geht um die Abwicklung von Bauprojekten. Kooperation heißt für mich Zusammenarbeit auf Augenhöhe, echte Zusammenarbeit. Nicht, was er sieht, dass der Bauherr ganz oben ist und der Hilfsarbeiter oder der Geschäftsführer ganz oben und der Hilfsarbeiter ganz unten, dass der Bauer ganz oben ist und die ausführende Firma ganz unten und irgendwie die Verträge schlucken muss, sondern Kooperation heißt für mich, dass man wirklich zusammenarbeitet und das Ziel ist, ein Bauprojekt optimal, gemeinsam, ressourcenschonend, freudig abzuwickeln. Ja, dass alle Kompetenzen, die Baufirma hat, andere Kompetenzen wie der Bauherr, wie die örtliche Bauaufsicht, wie der Projektsteuerer, wie der Planer, die haben alle andere Kompetenzen, dass man möglichst diese Kompetenzen alle in ein gemeinsames Wir zusammenfasst und optimal zusammenarbeitet. Ja, und eben weggeht von dieser Trennung, ich habe diese Rolle und muss das verfechten, sondern hinzukommen in einer Gemeinsamkeit. Ja. Und dann haben wir den letzten Teil, die Begleitung. Da haben wir immer wieder, und wir auch, Stefan, ich meine, du bist ja mit in der Co-Bau, in dem Verein, den wir gemeinsam gegründet haben, mit mehreren anderen, wo es genau um das Thema geht, haben wir uns auch Gedanken gemacht, okay, was ist, also für mich passt das Wort Begleitung gut. Es ist keine Führung, wir sind keine Berater, die sagen, wie es besser geht. Wir sind keine Trainer, die sie ausbilden, sondern und sagen auch teilweise natürlich, ja, du machst Trainings und so, ich auch, aber wir sind keine Trainer, die sagen, genauso funktioniert es, sondern wir begleiten die Menschen, die Unternehmen in das gemeinsame Tun hinein und jeder, wo er seine Kompetenz am meisten sieht. Ja, weil das andere wäre, du musst es genau so machen und dann funktioniert das Puzzleteil A mit dem B zusammen. Nur die Puzzleteile sind eben, kennen wir ja von großen Puzzle, immer unterschiedlich gestrickt. Es gibt Eckpuzzleteile, Mittelpuzzleteile und so. Und jedes Unternehmen, jeder Mensch funktioniert anders und muss anders mit dem anderen zusammengefügt werden, dass es zusammenpasst, dass ein gemeinsames Bild entsteht. Und deswegen eben Begleiter, wir nehmen auf, wir analysieren immer wieder, wir schauen, okay, was braucht's, wo stehen die Hindernisse, dass die wirkliche Zusammenarbeit funktioniert, was braucht's dort und gehen dem nach und ob es jetzt dann Menschenbegleitung ist, ein Coaching, eine Mediation unter drei Leuten, ein Workshop im großen Setting mit 20 Leuten, eine kleine andere Maßnahme, ein Beisein bei Baubesprechungen, bei Planungsbesprechungen und um zu schauen, wie die wirklich arbeiten. Da gibt es dann große Vielfalt von Maßnahmen, aber im Grunde genommen ist diese kooperative Projektbegleitung das, wie es, so sehe ich es. Ja? Ja.
So sehe ich es auch und wir haben uns ja da intensiv abgestimmt und jetzt hast du eh schon ein paar Elemente einer so kooperativen Projektbegleitung genannt und du bist ja ein Mensch, der sehr intuitiv arbeitet. Ich bin da etwas rationaler geprägt. Das tut aber nichts zur Sache. Im Endeffekt ist es natürlich so, dass wir mit einer gewissen Idee eines Settings in so eine Begleitung starten. Und dieses Setting beinhaltet gewisse Elemente. Und deswegen meine Frage an dich, Leonidas, welche Elemente siehst du zwingend für erforderlich, wenn du jetzt sagst, du bekommst den Auftrag eines Großprojektes, geht über 3 Jahre, verschiedenste Projektbeteiligte über Projektsteuerung, Bauherr natürlich und ausführende Firmen etc., große Runde mit vielleicht 20 Führungskräften, die dieses Projekt dann letztendlich abwickeln. Was würdest du dem Bauherrn empfehlen? Wie würdest du sowas aufsetzen? Wo sagst du, hey, was für Elemente braucht's? Wie läuft es von der zeitlichen Komponente? Was ist das Mindestmaß, was wir brauchen aus deiner Sicht? Und was wären die Add-ons, die man dann situativ heranzieht, zusätzlich verwendet, wenn die Notwendigkeit sich ergibt?
Ja, gute Frage. Und wie du sagst, also ich bin eher der Intuitive wahrscheinlich. Oder der dem jetzigen sozusagen nachgeht. Deswegen eben die Frage, die Struktur, also welche Struktur macht man da? Für mich auch ein individuelles Thema für jedes Bauprojekt, für jeden Bauherrn, für jede Situation, die man hat, ist ein größeres Projekt, kleineres. Aber so grundsätzlich haben wir das natürlich auch durchgespielt. Das erste ist einmal ein Vorgespräch mit dem Auftraggeber und auch Vorgespräche mit den anderen Planern, Ausführenden, wer auch immer in dem Projektsteuerer, wer auch immer da ist. Also dass man mal die Situation erfasst und die Struktur und daraus kann man auch sozusagen sich überlegen, okay, wo sind die Themen und dann Struktur eine gemeinsame Struktur bauen. Du wolltest was?
Nein, alles gut. Ich höre dir zu.
So, also grundsätzlich vielleicht, was kann man, die Grundsätze, wenn ich sage, okay, wir machen wirklich eine kooperative Projektbegleitung im Ganzen, nicht nur einen kleinen Teil, nicht nur eine Mediation, nicht nur ein Thema herausgreifen und das lösen, sondern wir begleiten es über 3 Jahre, dann macht man zuerst einen Kooperationsstart-Workshop. Ja, ein Tag, keine Ahnung, wenn es geht, 2 Tage, dass man sich zusammensitzt und sagt, okay, wie wollen wir, was ist unser Zielbild von dem Projekt? Es sind alle dabei, alle Teilnehmer in dem Workshop sind dabei, die eben wesentlich in der jetzigen Situation für das Projekt im Projekt drinnen sind. Die können natürlich wechseln, also es wird irgendwann einmal eine ausführende Firma dabei sein. Am Anfang ist vielleicht nur die Projektsteuerung und der Bauherr, dann kommen vielleicht die Planer, dann kommt die ÖPA, dann kommt dies und jene Ausschreiber und so weiter. Auch je nachdem ist ein Infrastrukturbau andere Strukturen wie im Hochbau. Also Startworkshop, Kooperationsstartworkshop und dann sehe ich ein Workshop, da gehen die Leute raus und sagen, okay, die nächsten 2 Tage funktioniert es. Wenn es irgendwelche Presseln gibt, dann fallen wir wieder zurück in unsere alten Muster. Deswegen wichtig, ein Follow-up-Workshop und die Follow-up-Workshops immer weiterführen. Und je nach Intensität des Bauvorhabens und auch ja die zeitlichen Ressourcen von den Leuten muss man natürlich auch berücksichtigen. Ja. Aber ich habe so vierteljährlich, halbjährlich, dass man sagt, ein Follow-up-Workshop. Ihr arbeitet, also ihr macht euch was aus. So begegnen wir diesen Herausforderungen. Die Rollen sind geklärt, die Verantwortlichkeiten sind geklärt. Es gibt ein persönliches Kennenlernen von Leuten, die sich noch gar nicht kennengelernt haben oder nicht wissen. Es gibt so einen gemeinsamen Flow, es gibt gemeinsame Richtwerte, Zielwerte, Kulturwerte, wie wir miteinander arbeiten wollen. Am Startworkshop und dann läuft einmal das Ganze und dann muss man sie irgendwann einmal wieder einfassen. Und ich sehe das so wie ein Bogen. Also entweder man streut das Wasser aus und lässt es einfach weglaufen vom Startworkshop oder man hat hinten ein Gefäß, wo man das wieder auffängt, was ankommt. Ja, das wäre der Follow-up-Workshop. Man fasst es noch einmal, schaut, okay, was ist gut gelaufen? Was sind die wesentlich tollen Elemente? Wie ist das Projektteam gut zusammengegangen? Was wollen wir unbedingt beibehalten? Und welche Herausforderungen haben wir und wie wollen wir diesen Herausforderungen in Zukunft begegnen? Und das macht man im Follow-up-Workshop, dass man dann immer wieder sagen, okay, Rückschau, Ist-Stand, Vorausschau, was kommt, wie machen wir das? Und das bewirkt einfach was, dass man den Bogen spannt. Das bewirkt das, dass die Leute auch die Verantwortung übernehmen und nicht sagen, okay, Workshop und dann nie, wir sehen uns nie wieder, sondern wir schauen nochmal drauf und wir schauen, ob wir es gut gemacht haben oder schlecht gemacht haben. Und wir gehen nicht in die alten, in das alte Gegeneinander rein, sondern wir schauen, weil wir haben ja nochmal einen Punkt, wo wir drauf schauen. Das ist der grobe Rahmen im Workshop. Und wenn ich da gleich weiterziehen darf, in einem Workshop, wenn 10, 20 Leute in einem Workshop sind, werden nicht alle Themen gesagt. Wissen wir alle, die richtigen Präsel-Themen, wo wir wirklich Probleme haben, wo es wirklich ums Eingemachte geht, die werden wir nicht vor 20 Leuten ausbreiten. Und deswegen braucht es in der Kooperationsbegleitung einen engen Kontakt mit wesentlichen Leuten im Projekt. Einzelgespräche, vielleicht 4-Augen- oder 6-Augen-Gespräche, also mit Unternehmen, die dort sind. Wie geht's denen denn wirklich in dem Projekt? Was läuft denn wirklich? Wo gibt's denn Probleme? Und dann so ein Coaching zu machen oder die bestärken, okay, könnte man das und das, könntet ihr nicht direkt mit denen reden, weil ich bin ja schon drinnen gewesen als Kooperationsbegleiter im Projekt, wo die dann gesagt haben, ja, mach du das mit dem anderen. Das ist irgendwie gar nicht gut. Also es geht mehr darum, dass das einfach reflektiert wird, gemeinsam reflektiert wird, Mut gemacht wird, dass man auch offen redet, dass man offen mit den anderen umgeht, unterstützend, vielleicht da dann in einem Workshop dabei oder einem kleinen Workshop dabei sein, wo Leute einfach ein Thema haben miteinander und die dann sozusagen zusammenführen, Bedürfnisse abklären, Standpunkte abklären und schauen, wie kommen wir mit den Bedürfnissen, was die alle haben, zu der bestmöglichen Lösung für alle Parteien. Und so, das wäre also zwischendrin noch in der Kooperationsbegleitung, dass man enger drinnen bleibt. Und auch ein wesentliches Element ist für mich das Dabeisein bei wirklichen Baubesprechungen oder Projektbesprechungen oder Bauherren schon fix oder wie auch immer, Planungsbesprechungen, je nachdem in welcher Phase. Man sagt, okay, ich erlebe dort, wie die Leute wirklich im täglichen Tun miteinander agieren bringe vielleicht ein paar Inputs zu einer Runde zum Beispiel, dass man sagt, okay, an was arbeitet jeder jetzt? Wie geht es jedem jetzt von 1 bis 10? Wo braucht jeder jetzt Hilfe von wem? Zum Beispiel, ja, das kann man in so einer Runde, in einer Baubesprechungsrunde zum Beispiel machen. Und da bin ich immer wieder punktuell einfach drinnen gewesen. Nicht immer, natürlich, sondern punktuell einfach, um zu spüren, okay, wird das, was gesagt wird in Workshops, in Coachings auch gelebt in der täglichen Praxis oder wird es in der täglichen Praxis ganz was anderes gelebt und sie reden eigentlich so und anders ist es. Ja? Und da geht es nicht um Kontrolle, sondern geht es um Begleitung. Also es geht wirklich immer, die innere Haltung von mir, immer das Ziel von mir als Kooperationsbegleiter ist, dass das gesamte Team optimal zufriedenstellend für alle zusammenarbeitet. Das ist das einzigste Ziel. Ja? Und was dazu, was das unterstützt, das macht man und was das eher blockiert, lasst man.
Total spannend und es steht außer Frage, dass wir im Sinne einer Projektbegleitung natürlich das Projekt begleiten und nicht nach einem Startworkshop aufhören. Ich vergleiche das immer mit Unternehmen oder eine Kulturentwicklung im Unternehmen, die wird nie funktionieren, wenn die Führungskräfte in ihrem stillen Kämmerlein 5 Werte ausbaldowern und diese Werte dann groß auf die Webseite schreiben und dann sich nach einem Jahr wundern, warum sich die Kultur im Unternehmen nicht verändert hat. Ja, da gehört halt einfach eine laufende Arbeit dazu und genauso ist es bei einem Projekt, nur weil ich einen Startworkshop mache, kann ich nicht erwarten als Bauherr oder als derjenige, der ihn initiiert hat, dass plötzlich alle wunderbar miteinander zusammenarbeiten, sondern da gehört eben eine Begleitung dazu, eine offene Sprache. Ich möchte auf die Elemente jetzt im Detail gerne noch eingehen und starten. Logischerweise möchte ich mit dem Startworkshop chronologisch gesehen. Du hast schon ein paar Elemente in diesem Startworkshop angesprochen. Du hast gesagt, Rollen, Verantwortlichkeiten klären, Zielbild festlegen. Gib nur mal einen Überblick, was sind so die wichtigsten Punkte aus deiner Sicht, je nachdem, ich bin sehr dafür, dass er zweitägig ist, weil in einem Tag ist halt nicht optimal, so wahnsinnig viel möglich und ich habe letztens einen Startworkshop gehabt. Ein ganz wichtiges Element aus meiner Sicht ist auch die Abendveranstaltung eines eines Startworkshops. Da bin ich als Begleiter, als Kooperationsbegleiter nicht mehr der wesentliche Part, sondern da gibt's dann andere Dinge, die da wichtiger sind. Ja. Aber die sind auch wichtig, weil dann sitzt man zusammen bei einem Bier und plauscht einfach über dies und das, natürlich auch etwas übers Projekt, aber da entsteht halt auch etwas. Und deswegen bin ich ein großer Fan. Zweitägig. Irgendwo abseits des Projektgebietes in irgendeinem Tagungshotel, wo auch immer, ja, wo man sich einfach auf dieser Ebene, wo alle dann auch da bleiben und nicht wieder heimfahren, sondern wo sie über Nacht bleiben und sich dann einfach etwas entwickeln kann, aus meiner Sicht ganz wichtig. Aber gehen wir noch in den Inhalt hinein, weil wir wollen ja einen Mehrwert liefern und nicht Abendveranstaltungen diskutieren, sondern was sind die wichtigsten Elemente? Wie gesagt, Zielbild haben wir schon gesagt, Rollen und Verantwortlichkeiten klären, aus meiner Sicht essentiell, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Was sind so nur wichtige Themen, die da in diesem Startworkshop bearbeitet werden sollten?
Auch, also für mich vielleicht ganz wesentlich, das gar nicht auf einem Flipchart oder irgendwo in Gruppenarbeiten ausgearbeitet wird, sondern das gegenseitige Sehen, wie die Leute an Dinge herangehen, was sie für Haltungen haben. Also dieses Unsichtbare wieder erkennbar machen. Das sehe ich auch als wesentlichen Teil. Ich habe teilweise, was weiß ich, persönliches Kennenlernen, auch geführtes persönliches Kennenlernen bewirkt auch. Ich meine, sagt man Nona nicht, ja, aber es gibt da teilweise Leute, die sagen, ah, der schaut so grantig rein immer und dem kann ich nicht vertrauen und so. Und dann lernen sich die Leute in so einem Workshop kennen, eben nicht in der Diskussion über die technischen Details, in einer Baubesprechung oder irgendwo, sondern eben da in einem anderen Setting. Und da sieht man, okay, der spielt ja bei der Musikkapelle Klarinette, habe ich so einen Fall gehabt. Und der ist ja gar nicht so übel und der ist irgendwie ein Teamplayer und so. Der schaut ja nur so grantig rein, aber eigentlich ist er gar nicht grantig. Also ja, und auch dieser Austausch macht wahnsinnig viel, wenn man über Kulturwerte, wie stellen wir uns vor, dass wir das Projekt abwickeln? Was ist uns wichtig? Und da kommen natürlich solche Dinge wie, was weiß ich, nicht ein sinnloser E-Mail-Verkehr mit 25 CCs, wo jeder dann 2 Tage beschäftigt ist, das irgendwie wieder zu wieder glatt zu bügeln und keine Ahnung, und irgendwie wieder so antworten, dass es vertraglich wieder passt, sondern einfach an den, also direkt am besten persönlich treffen, über die Dinge reden oder zu telefonieren, die Dinge vorher zu besprechen, bevor man sie dann verschriftlicht. Also da passieren ganz viele Dinge und auch das, was es wird ja dort auch diskutiert darüber, was ist jedem wichtig, wie das Projekt ablaufen sollte, und damit und aus dem kommen nachher erst die Kulturwerte, also in 10 Punkte zum Beispiel, ja, die dann erweitert werden vielleicht in den Follow-up-Workshops, ja, und diese Diskussion dahinter ist ganz wichtig, ja, weil ich glaube, die Flipchart-Protokolle schauen sich wenig an, manche schon, ja, aber nicht so viele. Aber das, was dort passiert, das Gefühl, was ich zu den anderen habe, und dass ich sehe, okay, der Bauherr, der will wirklich mit mir zusammenarbeiten, er will wirklich, dass das läuft. Ich habe immer gedacht, der ist gegen mich, ja. Oder der will nur seine Dinge rüberziehen. Oder die Bauern sagen, okay, die Baufirma, die hat, das ist ein wirklicher, natürlicher Mensch und der macht die Dinge auch gut und der will mich nicht über den Tisch ziehen und wartet auf die nächste Mehrkostenforderung und. Also ich glaube, da passieren ganz viele Dinge dazwischen drinnen. Und wir öffnen da einfach das Feld dafür. Und ich selber baue eigentlich jedes Mal, wenn ich in den Vorgesprächen bin, mit den Leuten rede, die dann in dem Startworkshop drinnen sind. Das sind kurze Vorgespräche, eine halbe Stunde oder so, vielleicht Telefonat oder persönlich, baue ich erst dann den Inhalt für den Startworkshop zusammen. Weil ich weiß, okay, auf das müssen wir schauen, auf das müssen wir schauen, auf das. Und es sind natürlich viele Elemente. Du sagst, die Leute wollen was dazulernen da in dem Workshop. Ich glaube, das, was von mir, vielleicht kannst du noch ein paar Elemente auch reinbringen, wenn du das möchtest. Von mir ist es wichtig in einem Kooperationsworkshop, ist nicht ein Schema F runterzubiegen, sondern wirklich den Bedürfnissen und den Pain Points oder vielleicht auch den Möglichkeiten dieses Projektteams nachzugehen und das stark zu machen und wirklich fließend zu machen. Und das ist die Herangehensweise, zu der ich stehe. Und natürlich hat sich aus den Jahren, wo man das schon macht, hat sich eine Toolbox irgendwie entwickelt, die wir ja auch schon gesammelt haben. Stefan, wir zwei auch schon. Eine Toolbox, wo wir schon einiges festgeschrieben haben in der Copa. Auch wer dabei sein will, kann ja zur Copa auch dazukommen. Da ist ja das alles drinnen. Auch das Wissen, oder wer Interesse hat, auch bei uns zu fragen. Genau, also Toolbox gibt's, aber ich glaube, es ist, für mich geht es mehr um die Haltung und um die Herangehensweise von dem Ganzen. Ja,
ja das finde ich ja
total. Nur als Beispiel, es gibt eine Toolbox der Umfrage, Kooperationsumfrage. Mhm. Ja? Da gibt es dann eine Zahl, die rauskommt von 1 bis 10. 10 ist super coole, super tolle kooperative Projektabwicklung. Alle funktionieren super zusammen und 1 ist ganz bescheiden. Und das wird teilweise ausgesendet, solche Dinge. Und ich habe mit Projektleitern geredet, also irgendwo am Berg zufällig getroffen, nicht irgendwie im Projekt, irgendwo getroffen auf einer Hütte. Und dann sagt er, ja, das wird ausgesendet, aber es wird dort nicht die Wahrheit beantwortet zum Teil, sondern es wird das, was strategisch am besten ist für den Projektleiter. Der wird jetzt sicher selber nicht ins Knie schießen und dort reinschreiben, die Kooperation auf der Baustelle ist 2, weil dann sagt der Chef von ihm, ja, dann machen wir mal was besser, ne? Und teilweise kommt schon langsam, dass es auch ein eigenes Gewerk wird, dass man sagt, okay, es ist wichtig, auch diese Incentives zu machen, diese Kooperationsbegleitung, das wird immer wichtiger. Also es bauen viele jetzt schon mehr ein, aber es ist immer noch in den Anfangsschritten sozusagen.
Absolut.
Und das macht dann keiner, gell? Dann sagt er, okay, jetzt habe ich eine Umfrage gemacht, da kommt 2 raus. Der Chef sagt zu mir, jetzt mach er 6 draus oder 7, weil es kann ja nicht sein, dass ihr nicht zusammenarbeitet. Und das ist deine Aufgabe, das zu machen. Ja, das sind, ja, und deswegen, weißt du, wenn das keine Seele hat, das Tool, wenn man jetzt sagt, man setzt das Tool ein und baut es im nächsten Workshop ein und behandelt die Themen, die da rauskommen, dass wir die Themen besser machen, das ist unsere Arbeit, ja. dass man die Themen besser machen, dass das besser zusammenfließt, dass jeder weiß, okay, boah, dem geht es wirklich schlecht in dem Projekt. Wie kann ich dem helfen? Weil das hilft ja dem ganzen Projekt, ja. Nur dann hat es einen Sinn. Deswegen, seelenlose Tools bringen gar nichts. Und wenn sie beseelt sind, sind sie super wertvoll.
Absolut. Und was du gesagt hast, ist aus meiner Sicht die Essenz. Und zwar hast du gesagt, dass es nicht darum geht, irgendwelche Flipcharts oder Karteikärtchen, Pinnwände zu erzeugen, die dann abfotografiert werden und als Protokoll verschickt werden. Das ist das Ergebnis, sondern das wirklich Wertvolle an so einem Startworkshop ist der Rahmen, der dort gegeben wird. Und die Essenz eines solchen Workshops sind die Diskussionen, die entstehen. Und egal welches Tool ich wie heranziehe, um solche Diskussionen anzuregen, entstehen zu lassen, wichtig ist, dass sie entstehen. Und ich bin der Meinung, dass diese Tools gar nicht so wichtig sind. Also ich mache dann gern das Thema der Teamwerte einfach noch einmal sichtbar zu machen. Hey, das sind
super,
die
ja.
Grundlegenden Dinge, auf die wir uns verständigt haben, dass wir, so wollen wir als Team zusammenarbeiten, eben auch, um dann in der Begleitung immer wieder referenzieren können, da drauf zu sagen, wenn wir uns dann im Folgeworkshop treffen, ja, wie schaut's denn aus? Wie fühlt es denn an? Geht's ihr respektvoll mit? Ihr habt im Startworkshop habt gesagt, wir wollen respektvoll mit. Respekt ist ein Wert. Ja. Wie fühlt sich an? Wie ist der Respekt wahrgenommen, subjektiv wahrgenommen? Ja, da und da. Ja, gibt es ein Beispiel. Und dann bist du schon wieder in diesem Folgeworkshop, in der Diskussion drinnen und gibst diesen Raum, wo dann eben diese schwelenden Konflikte gelöst werden können. Oder das ist ja, glaube ich, das Problem, dass wir über so eine Kooperationsbegleitung den Rahmen schaffen, genau über die Dinge, die dem Projekt letztendlich wehtun, beziehungsweise es sogar zum Scheitern bringen, zu sprechen und das zu lösen. Den Rahmen hast du ja nicht, das machst du in keiner Baubesprechung, das machst du normalerweise auch nicht auf der Baustellenrunde oder vielleicht auch noch einmal bei einem Bier, aber das sind die wenigsten, die das machen. Und wir in der kooperativen Projektleitung, wir schaffen genau diesen Rahmen oder diesen Raum, um in deiner Terminologie zu bleiben.
Und das ist, glaube ich, das Wertvolle. Ja, genau. Also perfekt, wie du es beschreibst. Ja. Und wir geben auch Sicherheit und führen das Ganze, dass die Leute sich auch trauen können, auch diese Bedürfnisse zu äußern. Und auch über Vertrauen oder über andere Dinge, ja, respektvoller Umgang, dass sie sich trauen, darüber zu sprechen, weil es in einem technischen Setting, wo man über Details, über das Projekt redet, hat es einfach keinen Platz. Ja, das verstehe ich. Also kann es schon Platz haben, natürlich, aber da müssen ja die technischen oder irgendwelche vertraglichen oder technischen Details geklärt werden. Und wir schaffen den Rahmen, wo diese anderen Dinge, Vertrauen, Wertschätzung, respektvoller Umgang, wie geht's mir, wie fühle ich mich im Projekt, geht's mir gut im Projekt, oder habe ich irgendwo welche Themen, dass wir die Bühne sozusagen öffnen. Und ich erlebe so, wenn das gesichert ist, also wenn die Leute sich sicher fühlen und geführt und jeder sozusagen da eintauchen kann in das, dann geht es viel, viel besser, wie wenn man in einer Baubesprechung einfach nur irgendwie eine Runde über, wie geht's dir denn, sagt. Ja, weil dann sagt jeder, ja, geht gut, weil... Wenn er dann mit irgendwas auspackt, das hat ja nicht einmal Platz in der Agenda. Also es hat ja nicht Platz in der Stunde, wo man die Besprechung hat. Was will ich denn jetzt meine Probleme ausbreiten? Ja? Also dieses Ventil gibt es, wie du sagst, nur am Bier, das teilweise immer weniger wird, aber in guten Projekten sehr super funktioniert. Also ja, dann traut sich mit den ganzen Compliance-Sachen, trauen sich die Leute wieder nicht essen gehen miteinander oder was weiß ich was. Ja, gibt also da, und wir schaffen eben einen geführten Rahmen, wo das möglich ist und wo man sich professionell über die inneren Dinge, über die Haltungssachen und über das, was es wirklich braucht für die gute Teamarbeit und für gute Prozesse, für gute Lösungen, schaffen wir den Rahmen und führen den auch weiter, eben wenn wir es begleiten, deswegen Begleitung, dass wir immer Ansprechpartner sind, wenn es irgendwo welche Bresseln gibt, dass man immer da ist und auch hilft und das auch professionell abwickelt. Ja.
Und das ist das Witzige, gell? Jeder sagt immer, wenn ich meinen Claim kundtue, egal in welchem Rahmen, meinen Werdegang, sage ich immer, ja, ich habe festgestellt, dass die Projekte nicht scheitern, weil irgendwer nicht weiß, wie er ein MKF aufbaut oder wie die Abrechnung funktioniert, sondern die Projekte scheitern am Zwischenmenschen. Dann sagen alle immer, ja, genau, genau, so ist es, ja, genau. Und dann schlägst du vor, ja, wie schaut's aus, nächstes Projekt, kooperative Projektbegleitung, und zwar Begleitung länger dauernd, genau, weil diese Themen ja das entscheiden. Ja, dafür haben wir kein Budget. Ja, das geht nicht. Na, das können wir nicht. Wo man denkt, hey, ja, wie jetzt? Ja, auf der anderen Seite stimmt es zu, ja, dass genau diese Themen der Kern eigentlich sind für ein erfolgreiches Projekt. Aber darum kümmern wollen wir uns nicht.
Das genau. Und genau die, zwei, genau die Dinge sind es. Also kein Budget und keine Zeit.
Und
mein Erleben von den letzten, wir haben ja den Award für Projekt gekriegt, den Kooperations-Award für ein Projekt, das wir 2015 bis 2017 begleitet haben, haben wir es vom ÖBV 2020 gekriegt oder 2022 dann wegen Corona. Mein Erleben in dem ist, also zwei Beispiele. Eins, Workshop, mitten in der Planungsphase, alle keine Zeit gehabt. Ja? Haben wir einen halben Tag Workshop eingebaut. Und dann hat der Bauherr darauf bestanden, dass alle kommen müssen, alle 15 Leute. Und die haben gesagt, wir haben keine Zeit, mehr Stress und hin und her. Die sind da bei einem Workshop gewesen, haben sich über die Dinge ausgetauscht, was wir jetzt gerade gesagt haben. Und danach haben sie gesagt, war erstens super geil war's. Und zweitens, in der Folge, wir haben uns so viel Arbeit gespart, der halbe Tag war ganz, 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 ganz locker drinnen, weil wir haben danach viel besser kommuniziert, wir haben in dem Workshop ganz viele Dinge ausgemacht, die unsere ganzen Mitarbeiter beschäftigt hätten, sinnlos, ja, und so sind wir einfach zielgerichtet hingegangen, wir telefonieren mehr seitdem und, es gibt ganz viel, ja, man E-Mail beantworten kostet gleich mal eine Stunde und telefonieren 5 Minuten und dann ist erledigt und ich brauche nicht irgendwie hin und her schreiben und so. Also passieren ganz, ganz viele Dinge. Also das zeitliche Thema ist das, wo ich aus meiner Erfahrung sagen kann, das ist immer noch sehr gut eingesetzt. Also sehr gut hat sich das auch von den Ressourcen her rentiert. Und das Geld ist auch natürlich immer das Thema, haben kein Budget dafür. Ja, teilweise gibt es kein Budget, wenn es gerade um öffentliche geht oder so, aber wo im Wille dein Weg, wenn der Projektleiter wirklich sagt, okay, er möchte das haben und das macht man, dann ist das ja locker drin. Und für mich auch ein zweites Beispiel, wo ein Bauherr sagt, okay, wenn wir den Konflikt da oder diesen Dings, wenn wir das Team nicht gängig machen, dann kostet mich das Millionen. Ja?
Genau so
ist es. Da geht man hin und dann ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja?
Ja.
Und das funktioniert teilweise innerhalb von kürzester Zeit, also gerade in Kleinmediationen, wenn die Leute innerlich bereit sind, dass sie zusammenarbeiten. Wenn einer sich innerlich total sträubt, dann kannst du nichts machen. Aber wenn er innerlich nur bereit ist, ein Projekt wirklich fürs Projekt zu arbeiten, dann gibt es immer super Lösungen, ja. Und dann funktioniert es dann auch immer, also in meinem Leben, immer viel besser. Und das ist, und das sollte man sich einfach auch als Führungskraft darauf schreiben und sagen, okay, wenn man das wirklich wichtig ist, dass die Leute sich wohlfühlen, dass es effizient, ressourcenschonend hergeht für das ganze Projektteam, weniger Bresseln gibt, dann dürfen Budget und Zeitmangel kein Thema sein. Weil aus der Erfahrung, ich glaube, Stefan, oder? Deine Erfahrung ist die ähnliche, oder?
Ja, nur da auch da wieder anschließend an unseren ersten Teil des Gesprächs über Spiritualität, auch da gibt es halt leider keine Hard Facts. Es gibt keine Studie, die besagt, mach einen Kooperationsbegleitung und du wirst dir bei einem Projekt bei 10 Millionen 1 Million sparen, bei einem Projekt mit 100 Millionen wirst du dir 15 Millionen sparen. Das gibt es leider nicht. Und insofern sind es subjektive Einschätzungen. die wir natürlich haben aus Grund unserer Erfahrung und die teilt auch, die meisten teilen das auch subjektiv empfunden. Ja, wärst du recht haben, aber nach oben hin dann zu den Chefitäten transportiert, ist es halt leider etwas schwierig.
Also auch bei den Chefitäten, CEO von einem großen Projektentwickler hat gesagt, beim komplexen Projekt, wo ich sowas gemacht habe, Kooperationsbegleitung, hat gesagt, er hat viel weniger am Schreibtisch gekriegt. Obwohl das Projekt viel komplexer war wie andere, hat das funktioniert. Die Leute haben das direkt abgearbeitet im Projekt selber und er hat ganz wenig nach oben gespült gekriegt. Ja? Viel weniger Arbeitsaufwand für den auch. Auch ein anderer sagt, okay, mein Projektleiter, das ist ja auch oft einmal diese persönlichen Sachen. Ne? Mein Projektleiter war sehr kritisch dem gegenüber, dass wir da irgendwie eine Mediation oder eine Kooperationsbegleitung machen. Sehr, sehr kritisch, weil er sagt, was braucht man das Zeug, ja? Ich habe keine Zeit, ich bin den ganzen Tag eingespannt und das die nächsten 3 Monate durchgehend. Ich habe nicht einmal einen Termin, ja? Und der Projektleiter hat nach der Maßnahme den Chef direkt angerufen, den Abteilungsleiter, und gesagt, Wahnsinn, was sich da bewegt hat. Es war super und es hat mir wirklich auch was gebracht. Ja? Und da hat nicht der Chef nachgefragt, sondern der hat den direkt angerufen und hat nach diesen Maßnahmen gesagt, aktiv gesagt. Ja? Und natürlich muss man es so machen, dass der auch abgeholt ist in seinen Effizienzgetrieben. Ja? Der beantwortet einmal neben einem Workshop auf dem Laptop eine E-Mail. Muss man, oder er schaut irgendwo nach und hat schon wieder irgendwelche Strukturen für den Workshop drinnen. Ja? Aber man muss die Leute einfach so sein lassen, wie sie sind, und trotzdem in ein gemeinsames Tun hineinführen. Und da braucht es ganz viel Hingabe auch von uns.
Absolut. Ja, den
Vieles
Raum.
Zu respektieren, vieles zu akzeptieren, weil jeder tickt anders. Und da sind wir bei der nächsten Ebene, eben diese Menschen, verschiedene Zugänge, verschiedene Inhalte. Und teilweise mache ich einfach so Teamräder, wo ich Personalanalysen mache, professionelle Führungskräfte, Personalanalysen und die dann wieder reinbringen in das, okay, der tickt so, der will immer nur effizient arbeiten, der will das genau machen. Die zwei sind entgegengesetzt, aber wenn die sich respektieren und akzeptieren, wertschätzen, gemeinsam arbeiten, dann ist das Dream Team, weil der eine treibt das voran und der andere sichert die Zahlen, Daten, Fakten. Ja? Also, aber wenn der vorantreibt, haben will, dass der andere auch vorantreibt, dann wird der das nie liefern. Also, und auch in diese menschlichen Ebenen tauchen wir natürlich rein in der Projektbegleitung und machen das sichtbar und zeigen auch auf, dass wir sagen, okay, das gegenseitige Respektieren von den Potenzialen, das offen ansprechen, wenn was nicht passt, ist ganz ein wesentlicher Teil, dass das Teamgefüge nachher wirklich auch funktioniert. Und es gibt ja auch, ich glaube, vom Gallup-Institut Untersuchungen, dass Teams, die sehr heterogen sind und doch sehr gut zusammenarbeiten, die performen, ich glaube, die Zahl von 13% haben die höhere Gewinnspannen oder Performance-Leistung, ja, höhere Leistung, wie Teams, die wo alle nur die Führungskräfte sein wollen, ja, und keiner die Arbeit macht. Also das muss alles irgendwie zusammenspielen. Ja, und das macht man sichtbar und vielleicht auch Fehlstellen sichtbar und sagen, okay, da haben wir ein Manko, aber ihr wisst es jetzt und das können wir ja, deckt es ein bisschen ab, ja? Oder schaut es, dass man das auch abdecken, ja? Also auch in die Ebene müssen wir natürlich reingehen und das hat sehr wohl dann ganz klare wissenschaftliche Nachweise. Und wir haben ja auch in der IG Lebenszyklus dieses Merkblatt entwickelt vor Jahren, wo wir 35 Projekte untersucht haben und den Zusammenhang zwischen Hard Facts und Soft Facts hergestellt haben und gesehen haben, okay, man, das waren Umfragen, aber doch 50, 55 Fragen, es wurde ausgewertet und es ist eindeutig, dass sehr gut laufende, gefühlt laufende Soft Fact, Kultur passt, Zusammenarbeit passt, jeder fühlt sich wohl. Sehr, diese Projekte haben auch eindeutig viel besser abgeschnitten, auch in den Hard Facts, Zeit, Geld, Qualität, wie andere Projekte, wo Leute gegeneinander gearbeitet haben. Also es gibt ja Studien und Masterarbeiten, die ich zum Teil auch begleite oder an der TU Wien und FH Campus oder Hochschule Campus Wien begleitet werden. Ich bin jetzt gerade dabei, also Masterarbeit zu begleiten. Also wir schauen auch, dass es wissenschaftlich nachgewiesen wird, in Umfragen und sonstigen Dingen, dass das wirklich ein Hard Fact dann ist, die kooperative Projektabwicklung.
Wäre schön, wenn das gelingen würde. Das Problem wird sein, du wirst es nie wirklich hart in Geld bemessen können. Das wird nicht möglich sein. Ja. Und dass dieses subjektive Empfinden da ist, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Und das ist auch gut wissenschaftlich und empirisch untermauert. Lieber Leonidas, das war wahnsinnig spannend und ich glaube, der Mehrwert einer kooperativen Projektabwicklung steht außer Frage, sollte jedem Zuhörer klar geworden sein. Und ich hoffe, dass das zukünftig immer mehr in die Breite kommt und immer mehr Anwendung findet. Leonidas, meine letzte Frage an dich, und zwar stelle ich die sehr, sehr gerne und häufig. Wenn du jetzt nach vorne blickst, 10 bis 15 Jahre in die Zukunft blickst, wie siehst du die Baubranche dann? Was hat sich getan? Wie hat sie sich verändert? Was ist so deine Perspektive, deine Vision von 2030? Entschuldigung, 40. Das sind
40,
15
ja.
Jahre.
Genau, 15 Jahre. Ich bin an der Hochschule auch Lektor, unterrichte Kommunikation im Berufsfeld. Und wenn ich mit den jungen Leuten zu tun habe, die ja dann in den Führungskräften drinnen sind oder in Führungsabteilungen drinnen sind, dann sehe ich, dass die erstens anders ticken. Die wollen mehr Freude haben. Die wollen nicht in eine Arbeit gehen, die sie peinigt, sondern die wollen Freude haben. Die wollen mehr miteinander, hoffentlich auch dann eben das Miteinander schaffen. Ich sehe die Berufswelt in Zukunft wirklich noch mehr auf den Menschen fokussiert, dass die Leute gerne zusammenarbeiten. Natürlich, die Digitalisierung wird uns sehr viel Arbeit abnehmen, KI und so weiter, sehr viel Arbeit abnehmen, die jetzt momentan stupide Arbeit ist. Ich sehe, dass dann sich die Leute mehr auf das Miteinander konzentrieren, auf das Lenken, Steuern dieser komplexen Bauprojekte, um das bessere Abstimmen, bessere Kommunizieren. Und da sehe ich wirklich eine Chance, auch dass, wenn unsere Generation sozusagen ein bisschen ausstirbt, die das harte Arbeiten einfach gelernt hat und sagt, okay, ich buckel einfach, also ich arbeite den ganzen Tag, auch wenn es sinnlos ist, arbeite weiter. Das machen die jungen Leute, glaube ich, nicht mehr, die in 15 Jahren da in Führungskräften drin sind. Finde ich auch gut, ja, und unterstütze ja. Und ich glaube, die Baubranche muss sich jetzt genau auf das hin orientieren, dass man sagt, okay, man will die besten Leute. Die besten Leute werden nicht in einem Projektteam arbeiten, das nur gegeneinander arbeitet. In 15 Jahren. Vielleicht das auf den Punkt gebracht. Die besten Leute werden in kooperativen Projekten arbeiten und werden kooperative Kompetenzen haben, dass das einfach gut läuft. Ja? Und der Rest wird sich vielleicht noch die Schädeln einschlagen, jetzt auf gut Deutsch gesagt, aber ich sehe die Zukunft sehr positiv. Ja? Und ich glaube daran und unterstütze, wo ich unterstützen kann. Und wenn junge Leute sich melden wollen bei uns, auch dabei oder irgendwie Inputs brauchen oder ja, oder auch andere, dann seien wir immer da und seien wir immer verfügbar.
Danke für dieses tolle Schlusswort, Leonidas, und danke für deine Zeit.
Ja, danke, Stefan.